Der Predigttext steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 21, die Verse 34 bis 36. Es sind Worte Jesu. Habt aber Acht auf euch, damit nicht etwa eure Herzen durch Rausch und Trunkenheit und Sorgen um den Lebensunterhalt beschwert werden und jener Tag unversehens an euch herantritt, wie ein Fallstrick. Denn er wird über alle hereinbrechen, die auf dem ganzen Erdboden wohnen. Wachet aber zu jeder Zeit und bittet darum, dass ihr imstande seid, diesem allem, was geschehen soll, zu entfliehen und vor den Sohn des Menschen gestellt zu werden. Liebe Gemeinde, bevor wir dieses Jesuswort bedenken, wollen wir das Gefäß unseres Hörens reinigen. Das Wort Jesu ist erfrischend und durststillend wie frisches Quellwasser. Wenn wir aber unser Gefäß des Hörens nicht reinigen, dann wird das Wort Christi verunreinigt und kann seine heilsame und erfrischende Wirkung in und an uns nicht entfalten. Wer frisches Wasser holen will, der tut gut daran, sein Gefäß auch dann zu reinigen, wenn vorher Wasser drin war. Denn abgestandenes Wasser ist dazu geeignet, dass sich Bakterien darin entwickeln und es so dann das Frische, das man holen will, verunreinigt. Es ist eben ein Unterschied, ob man das Wasser trinken will oder ob man Blumen gießen will. Und ich habe gelernt, das Wasser, das man den Blumen gibt, das darf man ruhig lange stehen lassen. Also ist abgestandenes Wasser nicht zu verachten. Nur man sollte sich überlegen, wofür man es braucht. Und will man es trinken, geht es um diese belebende, erfrischende Wirkung, dann tut man gut daran, es vorher zu reinigen, das Gefäß zu reinigen. In direkter Sprache meine ich damit die abgestandenen Vorstellungen in uns von Jesus und seinem Wort. Die abgestandenen Vorstellungen von jenem furchterregenden Bild Jesu in uns, aus dem uns dauernd entgegenkommt, ihr solltet und tut es nicht, ihr müsstet eigentlich und macht es halt doch nicht, und wenn ihr nicht, dann. Lässt man das so in sich einfach, dann kann Folgendes beim Zuhören dieses Textes passieren. Da ist die Rede von Dingen, von denen wir nicht unsere Herzen beschweren lassen sollten. Als da sind Rausch, Trunksucht, und das ist ja nicht unser Problem. Rausch, nehme keine Drogen, also abgehakt. Trunksucht, ich betrinke mich nie oder selten, auch abgehakt. Aber wenn es um die Sorge um den Lebensunterhalt geht, dann muss man ihn halten. Stellen Sie sich vor, das wäre eine Steigerungsform, was Jesus hier sagt. Beginnt mit Rausch, Trunksucht und Sorge um den Lebensunterhalt. Dann wäre die Sorge um den Lebensunterhalt die höchste Form von Rausch. Das Gefäß des Hörens von abgestandenen Vorstellungen reinigen. Und das heißt, mit einer gewissen inneren Leere hören wollen. Und die Wirkung in uns geschehen lassen, die in uns geschehen soll. Belebende, erfrischende, stärkende. Durch das Wort Christi. Von Flucht ist in diesem Text die Rede. Bittet darum, dass ihr imstande seid, dem allem, was da geschehen soll, zu entfliehen. Flucht ist in unserer Zeit in Verruf gekommen. Ein Christ soll nicht flüchten, sondern sich dem Leben stellen. Das haben wir inzwischen gelernt. Glaube als Fluchtraum vor dem Leben, das ist passé. Beten statt Handeln? Oh nein, wir wollen was tun. Andererseits ist die Welt voller Flüchtlinge aus Ländern mit schlechten und unerträglichen Lebensbedingungen. Stellt sich die Frage, wohin können denn Menschen überhaupt noch flüchten? In einer überfüllten Welt. Und sind die Lebensbedingungen wirklich so viel besser? Warum versuchen dann hier Ureinwohner immer wieder neu, dem zu entfliehen? Sei es in die Ferien oder in den Tod. Warum ist unsere Gesellschaft, unsere, so voller Flüchtlinge? Die einen jammern in manchen Ländern der Welt, dass sie keine Arbeit haben, und die anderen jammern, dass sie Arbeit haben. Und wollen immer weniger davon. Warum flüchten die Menschen? Wohin kann man überhaupt noch flüchten? Der Lebensraum wird überall enger. Die Bereitschaft, Flucht als legitimes Mittel anzuerkennen, nimmt einerseits ab, und andererseits nimmt die Tendenz zu flüchten überall zu. Ein mörderischer Widerspruch in uns selbst. Was bedeutet da das Jesuswort, bitte darum, dass ihr imstande seid, dem allem zu entfliehen? Lasst uns wieder im Nachdenken uns eine Brücke bauen und auf einzelne Pfeiler diese Brücke errichten, sodass wir ans andere Ufer einer neuen inneren Einsicht und Begegnung kommen. Der erste Pfeiler wäre: Das Wort Jesus sucht uns dort, wo wir sind, im Leben. Es trachtet danach, in allen, die es hören, wie eine Quelle des Lebens zu werden, heranzubilden, herauszuführen, Leben zu erfüllen, uns an den Sinn, Zusammenhang unseres Daseins heran- und hineinzuführen und sich dann als eine Kraft zu erweisen, um unser Dasein in den vorhandenen Bedingungen zu erfüllen. Unser Dasein, unsere Lebensberufung. Das ist der erste Pfeiler. Dort, wo wir sind. Dazu gehören auch die Bedrohungen und Ängste unserer Tage und Jahre und Generation. Dazu gehört auch der Widerspruch, in dem wir uns befinden zwischen der Verachtung von Flucht einerseits und einer wachsenden Sehnsucht von Fluchtbedürfnis andererseits. Der zweite Pfeiler: Zum Leben gehört geboren werden und sterben. Dazwischen die Aufgabe, sein Leben zu gestalten und zu bestehen. Wir wissen nicht, wann wir sterben werden. Und unser Tag kommt. Die Welt ist auch geboren worden und vergeht. Und durch die Bibel zieht sich ein Gedanke von dem großen Tag des Herrn, wenn die Welt stirbt. Wenn die Welt ihre Bedeutung und ihr Leben und ihre Existenz erfüllt hat, und Welt heißt in diesem Fall wir, Menschen, die Menschheit, so zieht sich eine Angst durch die Geschichte, und nicht nur unsere, durch die Geschichte der Menschheit. Und diese Angst wird genährt durch Ereignisse, Katastrophen, Untergang einer Stadt, eines Volkes, einer Kultur. Jesus nimmt diese Angst nicht weg. Sie gehört auch zu unserem Leben, vielleicht mehr denn je. Eine Angst, die sich durch unsere Generation, durch unseren Teil der Welt, durch die Industrieländer zieht und durch unser Leben. Jesus nimmt diese Angst nicht weg. Er tut es nicht etwa dadurch, dass er die Bedrohung der Welt leugnen würde. Er nimmt diesen Gedanken, diese Vorstellung von dem großen Tag des Herrn als eine Gegebenheit hin, als eine Erfüllung von einem tiefen Sinn. Und er nimmt es, das Ende, als Anfang. Darum wird der Tag des Herrn ein großer Tag genannt. Er wird der Anfang von etwas Neuem genannt. Das war der zweite Pfeiler. Das Wort Jesu findet uns dort, wo wir sind, und sucht uns dort, wo wir sind. Und zu dem, wo wir sind, gehört die tiefe Angst vor der Vergänglichkeit. Jene Vergänglichkeit, die sich im Tod eines jeden Menschen, der von uns geht, konkretisiert. Und für jeden Sterbenden als Existenzerfahrung konkretisiert. Es ist der Untergang seiner Welt, wenn er stirbt. Und in jeder Katastrophe konkretisiert sich und deutet es sich an, was der große Tag bedeuten könnte. Das Vergehen der Menschheit. Das Ende der Welt. Was nun, und das wäre der dritte Pfeiler, ist unsere Rolle. Hier, heute, unser kostbares, einzigartiges Leben. Was können wir tun? Was sollen wir lassen? Sollen wir uns durchmogeln als von der Angst beherrschte Menschen, sehen, wie wir so billig wie möglich über die Runden kommen, das Ende so lang wie möglich rausschieben? Sollen wir uns ein dickes Fell zulegen und uns einfach nicht mehr beeindrucken lassen von allem, was da so gesagt wird? Oder sollen wir etwas dagegen unternehmen? Jesus fordert wiederholt Menschen auf, etwas zu unternehmen. Nur das, was er sie anweist zu tun, entspricht nicht ihrem Geschmack. Stimmt nicht überein mit den gesellschaftlichen Ansprüchen und Forderungen, denen wir begegnen. Jesus sagt, dass so ziemlich das Schlimmste, was uns passieren könnte, immer wieder dieses Plötzlich ist. Dieses Überraschtwerden. Und vielleicht ahnen wir das und tragen darum tief in uns diese Unruhe und Angst vor der Überraschung. Überraschung ist ja immer das, was uns die Autorität bricht. Wenn ein Mensch uns begegnet, mit dem wir uns nicht sehr gut verstehen, und er packt uns, formt uns nach seinem Willen in irgendetwas, bricht ein in unser Inneres, dann ist es immer die Taktik der Überraschung, die unseren Widerstand bricht, die uns nicht schnell genug überlegen lässt, von unserer eigenen Autorität Nein zu sagen oder Ja Gebrauch zu machen. Aber wie kann man denn wach sein, ständig wach sein? Das ist ja furchtbar ermüdend. Ich bin gewiss, dass Jesus nicht müde Menschen schafft. Müde werden wir an etwas ganz anderem. Immerhin wäre es den Gedanken wert, dass das Wort Jesu uns so wachrüttelt, dass wir aus unserer Halbbewusstheit oder Unbewusstheit oder relativen Unbewusstheit herauskommen ins Licht der Bewusstheit und nicht mehr ständig diese Halbbewusstheit und Unbewusstheit unseres Lebens das Einfallstor andere Autoritäten und Kräfte in unser Leben ist. Wach leben würde bedeuten, sich seines Lebens bewusst zu sein, seiner Grenzen und seines Sinnes und ihn bewusst zu erfüllen. Und nicht zu hoffen, dass sich der Sinn irgendwie, irgendwo einmal von selbst erfüllt. Das trifft nicht zu im Blick auf das Wesentlichste unseres Lebens. Was ist denn die Ursache dieses Schlafenden, dieses Halbwachen, wenn man so will, dieses unbewussten Menschen, dem die entscheidende, überraschende, der Tag des Herrn zum Fallstrick wird? Jesus beschreibt das. Er sagt, das beschwerte Herz. Ein Herz, das sich beschwert. Ist das nicht ein herrlicher Doppelsinn? Ein Herz, das sich beschwert. Nehmen wir mal den ersten Sinn. Den des Gewichts. Das schwere Herz. Jesus nennt Rausch, Trunkenheit und Sorge um den Lebensunterhalt als Kräfte, Gewichte, die unser Leben beschweren. Lasst uns einmal hinschauen, wo der Rausch seinen Platz in unserem Leben hat. Ich denke, dass manche den Rausch der Geschwindigkeit kennen. Hat schon was für sich. Und wenn es nur beim Skifahren wäre. Oder beim Autofahren. Wer kennt nicht berauschende Musik? Wer kennt nicht berauschende Erlebnisse, berauschende Schönheit, berauschende Natur, wo alle unsere Sinne vibrieren und wir gefangen sind in einem Erlebnis? Ist das nicht herrlich? Das ist schon herrlich, wenn es sich nicht, und das wäre das Wesentliche des Rausches, als Sinnestäuschung herausstellt. Wenn wir dann aufwachen, soweit man mit dem Auto nach einem Geschwindigkeitsrausch noch aufwachen kann. Und es gibt manche Rauschzustände, aus denen man nicht mehr aufwachen kann. Wenn wir aber aufwachen, dann kann man es daran erkennen, dass das Herz sich beschwert. Ich habe nicht gesagt, das Herz sich beschwert hat, sondern es beschwert sich lautstark über die Täuschung. Erst berauscht sich der Mensch an der Gemeinschaft, und dann beschwert er sich über das, was er ihm nicht gibt. Das kann man gelegentlich sogar von der Ehe sagen. Trunkenheit ist eigentlich nichts anderes als die zwingende Notwendigkeit, den Rausch zu wiederholen. Das Kennzeichen der Sucht ist nicht ein individuelles, also ein einmaliges Erlebnis, sondern der Zwang zur Wiederholung des Rauschs. Das wäre Trunkenheit. Alles Angenehme hat nun die Eigenschaft, dass es nach Wiederholung ruft. Das ist so im Leben, das lernt jedes Kind. Das hat ganz positive Seiten. Das Problem des Rausches und der zwingenden Notwendigkeit, den Zustand wieder zu wiederholen, liegt aber darin, dass der Rausch, der sich wiederholt, nach Steigerung ruft. Er ist ganz einfach mit der Wiederholung nicht zufrieden. Das ist der Selbstbetrug. Von daher dieser ständige Trend nach Neuem, Größerem, Besserem, Anderem, Tieferem, Reicherem, Schönerem. Steigerungen ohne Ende. Das ist Trunkenheit. Und wenn das Herz wieder einmal aufwacht zwischendurch, beschwert es sich über die Täuschung. Darüber, dass es nicht satt wird. Das ist Trunkenheit. Und die Sorge um den Lebensunterhalt, ach, das ist ein altes Thema und ewig neu. Der Rausch der Seriösen ist die Arbeit. Die Soliden berauschen sich in der Arbeit. Nicht nur die Notwendigkeit, sondern für sie gilt Arbeit gar nicht um dessen Willen, was sie erreichen, sondern Arbeit, was immer das dann sein mag, kann sich entwickeln zu einer berauschenden Erfahrung mit einer unendlichen Steigerung bis zum vorzeitigen Tod. Trunkenheit ist dann der soziale und berufliche Aufstieg ohne Ende. Das sich Füllen mit Verantwortungen, Einflussnahme, das Preisgegebensein, dem hohen Gefühl, wichtig zu sein. Was zu bedeuten in diesem Leben. Man sollte das spätestens dann merken, wenn man das, was im Kalender steht, vergisst. Wenn man Termine vergisst. Wenn man Versprechen vergisst. Dann soll der Mann merken, dass man irgendwas erreicht hat, einen Stand erreicht hat, den man nicht mehr mit der inneren und ganzen Autorität seines Lebens füllen kann. Es ist Sorge um den Lebensunterhalt in der Form der Trunkenheit. Ich glaube nicht, dass sich dieses Wort Jesu wendet gegen das Nachdenken eines Menschen über seine berufliche Existenz. Ich glaube nicht, dass sich dieses Jesuswort wendet gegen die Notwendigkeit, sich Gedanken zu machen, wie man sein Geld verdienen kann. Und es ist kein Hauch von Verachtung darin, im Blick auf einen Menschen, der sich müht, seinen Lebensunterhalt selbst zu bestreiten und ihn sinnvoll, liebend, fröhlich und hingebend zu bestreiten und gerne zu arbeiten. Das ist etwas ganz anderes. Dem Jesuswort liegt etwas zugrunde, dass es zu suchen gilt und nicht sich rausreden mit: Heute mache ich mir weniger Sorgen, morgen mache ich mir wieder mehr Sorgen. Oh, ich darf mir nicht mehr Sorgen machen, ich muss mir weniger Sorgen machen. Das ist ein unsinniges Hin- und Herpendeln. Es geht darum, den Punkt zu finden, tief innen. Wir stehen alle drin und mit Recht in der Sorge um den Lebensunterhalt. Aber es gibt Sorge um den Lebensunterhalt. Und es gibt jenen verborgenen Rausch in uns, der bedeutet, dass wir dem Leben ohne eine göttliche Autorität in unseren Herzen preisgegeben sind. Es gibt ein Leben, in dem wir gefressen werden, wie wir so schön sagen, uns verlieren, wie wir oft genug sagen. Und da beschwert sich dann das Herz, und zum Glück beschwert sich das Herz wenigstens manchmal sogar medizinisch, sodass man es hören kann. Es geht um jenen Autoritätsverlust in uns mit unermesslichen Folgen. Es geht um jenes Geheimnis unserer Schöpfung, wo Gott uns in sein Bild geschaffen hat, ihm ein Gegenüber zu sein und uns zum Üben eine Schöpfung anvertraut hat. Gebrauch zu machen von Autorität. Innere Autorität, göttliche Autorität. Spätestens dann, als am Baum der Erkenntnis Gut und Böse auseinanderfielen und der Mensch entscheiden musste, ohne es zu können, begann jenes Drama, das man auch als einen Reifungs- und Erlösungsprozess deuten kann, einen notwendigen, das eine neue Autorität in unseren Herzen begründet. Und davon spricht Jesus. Und der große Tag soll es offenbar machen. Die Sorge von dem Lebensunterhalt, die so problematisch ist, von der Jesus spricht, ist jene, die keinen Raum mehr lässt in unserem Tag für das Ewige. In unserem Leben das Bewusstsein für das Größere verdeckt, das Vordergründige unendlich verlängert wird. Und das nennen wir dann Zukunft, weil wir keine haben. Kein Wunder ist die Überraschung tödlich. Kein Wunder wird die Überraschung gefürchtet. Was ist denn dann das Sterben? Für die übrig gebliebenen ein ständiges Nachtrauern von Versäumtem und nicht Erfüllung. Was ist ein Sterben? Ihm ein Abgebrochen werden, aber nicht ein Erwarten. Ein Eingehen in die erwartete Zukunft und folgerichtig das Leben dahin ausgerichtet. Dann ist Sterben nicht etwas, was man ewig und ständig vermeiden sollte, sondern was seinen Sinn hat in diesem Leben. Bewusst. Und dann mag die Frage nicht mehr so wichtig sein, ob man schnell oder langsam stirbt. Was tun? Jesus nennt drei Dinge: Wachheit, Bitten und Fliehen. Nicht flehen, fliehen. Wachheit bedeutet, dass wir erinnert werden durch den Geist. Es ist ein guter Gedanke, wenn das Herz sich beschwert, auf die Beschwerde des Herzens zu hören. Mit anderen Worten, wenn das Herz schwer ist, nachzuforschen, womit es belastet ist. Wenigstens das mal anschauen und es redlich anschauen, was uns denn kaputt macht. Dann könnte man die Frage stellen, ob es das wert ist, was uns beschwert. Und das würde bedeuten, aufstehen mit der Beschwerde des Herzens gegen die Beschwerde. Und der Stimme des Geistes Gehör zu schenken. Das wäre das Erste, das Aufwachen. Das Zweite, was Jesus sagt, ist das Bitten. Beten, das heißt, in der Verborgenheit des Herzens mit Gott reden, nimmt bei Jesus eine ganz entscheidende Stelle ein. Es ist die Quelle, aus der er offenbar seinen Weg erfragt hat, geforscht und gesucht hat. Und wie er uns beten lehrt, ist fantastisch. Er sagt, bittet darum, dass ihr imstande seid, diesem allem zu entfliehen, was geschehen soll. Eine Bitte um Flucht. Eine Bitte, in den Stand versetzt zu werden, zu fliehen. Eine Bitte um Kraft zu fliehen. Wer jemals in seinem Leben bewusst geflohen ist, der weiß, dass Flüchten nicht einfach eine spontane Regung ist, wie das bei Tieren vorkommt, wo man dann sagt, das sind Tiere, das sind Fluchttiere. Flucht beim Menschen ist etwas viel Tieferes, sehr viel Schwereres. Es ist gar nicht die natürliche Reaktion, zu fliehen. Vielmehr muss der Fliehende Bindendes hinter sich lassen. Wer geflüchtet ist, hat Heimat aufgegeben. Wer geflüchtet ist, hat Materielles hinter sich gelassen. Der Flüchtende kann nicht alles mit sich nehmen. Der Flüchtende geht Wagnisse ein. Er weiß nicht, ob er aufgenommen wird. Wer flüchten will, möge sich das wohl zweimal überlegen, und ich denke, viele Flüchtende tun es. Jesus sagt, bittet, dass ihr in den Stand versetzt werdet zu fliehen. Und ich denke, dieses Wort hat für unsere Generation eine ganz neue Aktualität. Nachdem uns klar gemacht worden ist, dass Flüchten nicht gut sei. Zur Flucht befähigt zu sein. Imstande sein, von der Illusion in die Wirklichkeit und nicht vor der Wirklichkeit in die Illusion. Mancher tapfere Kampf im Leben, manches Standhalten erweist sich in Wahrheit als eine glatte Illusion, als ein Gefangensein in Illusionen. Jesus spricht nicht von der Flucht vor der Wirklichkeit in die Illusion, sondern von der Flucht aus dem Selbstbetrug in die Wahrheit Gottes. Vom Aufbrechen aus diesem ewigen sich selbst betrügen und sich beschweren darüber nachher noch. Die Beschwerde des Herzens in die Wahrheit Gottes. Und welches ist die Wahrheit Gottes? Um vor den Sohn des Menschen gestellt zu werden. Warum, so frage ich euch, haben auch die Glaubenden so viel Angst davor? Warum nennen sie das ständig mit drohendem Unterton das Gericht? Sagt mir, was uns für ein besseres Gericht passieren kann, als vor den Sohn des Menschen gestellt zu werden. Jene uralte Angst, Gott würde uns verdammen oder was auch immer, haben wir noch immer nicht begriffen, dass vor den Sohn des Menschen gestellt zu werden die Erfüllung unserer ursprünglichen Schöpfung ist. Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde. Haben wir immer noch nicht begriffen, dass es um die innere Autorität geht, die wir nun einmal nur von einer wahren Autorität bekommen? und an ihr Lernen im Gegenübersein, die uns aushält. Vor den Sohn des Menschen gestellt zu werden, heißt vor eine Person gestellt zu werden und nicht vor ein Gesetz. Und hier ist vom Sohn des Menschen die Rede und nicht von irgendeiner Instanz. Hier ist von jemandem die Rede, der endlich einmal als Person richtet und nicht dauernd den Unterschied macht zwischen Gesetz und Person. Der nicht sagt, so als Mensch kann ich dich verstehen, aber als Richter muss ich dich verurteilen, sondern der ein menschlicher Richter ist mit einer Autorität Gottes in seinem Innern. Wahrer, ganzer Mensch Gottes. Vor ihn gilt es, gestellt zu werden und vor ihn zu fliehen. Vielleicht wird einmal der Menschheit aufgehen, dass es der einzige Ort ist, wohin man überhaupt fliehen kann. Und alle anderen Fluchträume sich letztlich nur als neue Gefängnisse erweisen. Als neue Illusionen erweisen, als neuer Rausch und neue Sorge um den Lebensunterhalt bis zum Zerbruch. Vor den Sohn des Menschen gestellt zu werden, bedeutet seine Berufung wollen. Das ist unsere Berufung. Ihm gegenüber zu treten und an ihm der zu werden, der wir nur an ihm werden können. Er verfremdet uns nicht. Er nimmt uns als einzigartiges, unvergleichliches Gegenüber ernst. Er sagt nicht, du musst ich sein. Er sagt, du darfst du sein. Aber der darfst du sein und werden als eine neue Schöpfung, der du werden sollst. Und dann wird dieses Wort nicht mehr diesen beschwerenden Unterton in sich tragen, ich muss jemand werden, der ich werden soll, und doch nicht kann, sondern ich darf der werden, der ich werden soll, weil ich es kann. Der Sohn des Menschen stellt uns nicht ständig vor die Unmöglichkeiten, sondern er stellt uns vor die Wirklichkeiten Gottes und gibt so unserem Leben eine Zukunft. Und ich denke, diese Flucht ist die einzige, die eine wahre Chance in sich schließt, dieser mörderischen Angst vor allem, was geschehen soll und kann und könnte, zu entgehen und den Tag des Herrn entgegenzusehen mit Vertrauen und Demut im Blick auf eine Weisheit Gottes, die größer ist als die Weisheit der Menschen, die sie oft genug als Torheit erwiesen hat. Gottes Weisheit aber erweist sich als die Quelle des Lebens. Amen. Wir stehen vor dir, jetzt und hier und heute, denn du stehst vor uns. Dein Geist weckt und ruft uns aus all den illusionären Gegebenheiten unseres Daseins immer wieder neu vor dein Angesicht. Herr, wir sind Menschen auf dem Angesicht der Erde. Mache uns zu Menschen vor deinem Angesicht. Ich danke dir für die Liebe in deinem Wort und für die Unbestechlichkeit. Ich danke dir für die Wahrheit, die dein Geist einem jeden von uns in seiner Sprache und in seiner Lebensproblematik und in seinem Werden und Reifen klar macht. Danke für Ereignisse, die unser Leben erfreuen, und danke für Ereignisse, die uns schmerzen und verletzen. Danke, dass du dich nicht nach uns richtest, sondern uns nach dir ausrichtest. nach dem Werden jenes innersten Geheimnisses unserer Person aus deinem Geist, dass unser Herz sich nicht mehr einfach nur beschwert, sondern unser Herz erfüllt wird mit einem Dank, einer Freude, einem Lobpreis aus der Quelle, die du in uns geöffnet hast, uns Gewissheit gibst im Entscheiden und im Handeln des täglichen Lebens, weil unser Sinn gerichtet ist auf die Erfüllung unserer Bestimmung. Amen.